Der Antisemitismus ist über 200 Jahre alt. Wenn man sich mit der Geschichte des Antisemitismus auseinandersetzt, dann ist es interessant, sich auch zu vergegenwärtigen, dass es, als der Antisemitismus wirksam wurde, bald auch Menschen gab, die den Antisemitismus bekämpfen wollten. In Frankreich ist beispielsweise im 19. Jahrhundert im Zuge der Dreyfus-Affäre die Liga für Menschenrechte hervorgegangen aus der Solidaritätsbewegung mit Dreyfus, der da einem antisemitischen Gerichtsprozess zum Opfer gefallen war. Ja, wer den Antisemitismus wirksam bekämpfen will, der muss natürlich auch versuchen, ihn zu verstehen. Der muss erforschen, wie und wo der Antisemitismus entsteht, mit welcher Logik oder Unlogik er funktioniert. Wer heute eine Kritik des Antisemitismus für notwendig erachtet, für den ist es sicherlich auch interessant, in die Geschichte zu schauen und sich anzuschauen, welche Vorläufer und Vorläufe die Kritik des Antisemitismus in der Geschichte hatte. Eine, die das gemacht hat, heißt Franziska Krah. Sie ist Historikerin, hat am Lehrstuhl für deutsch-jüdische Geschichte der Universität Potsdam promoviert und kürzlich hat sie im Campus Verlag ihre Dissertation veröffentlicht. Dieses Buch trägt den Titel Ein Ungeheuer, das wenigstens theoretisch besiegt sein muss, Pioniere der Antisemitismusforschung in Deutschland. Und ich freue mich, dass ich jetzt am Telefon mit ihr über dieses Buch sprechen kann. Guten Morgen, Franziska.
Guten Morgen, Lukas. Ich freue mich auch.
Du hast also jetzt dieses Buch, diese Studie zur Geschichte der Antisemitismusforschung in Deutschland vorgelegt. Wie bist du denn als Historikerin überhaupt dazu gekommen, dich genau mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen? Also was war für dich interessant, dich dieser Geschichte der Antisemitismusforschung zu widmen?
Ja, das geht eigentlich zurück auf mein Geschichtsstudium noch. Da habe ich mich schon sehr lange auch mit deutsch-jüdischer Geschichte beschäftigt und da ist natürlich der Antisemitismus relativ zentral. Und dann habe ich meine Abschlussarbeit in Geschichte über einen galizischen Journalisten geschrieben, der eben das erste kritische Buch über die Protokolle der Weisen von Zion veröffentlicht hat, 1924. Das ist Benjamin Segel. Und während ich ja über diesen Benjamin Segel geschrieben habe und seine Kritik an den Protokollen der Weisen von Zion, bin ich dann auf zwei weitere Bücher gestoßen, die mich auch noch näher interessiert haben, die aber dann nicht wirklich dazu gepasst haben. Und zwar war das ein Buch von Julius Goldstein, das 1921 erschienen ist. Das heißt Rasse und Politik. Und dann ein weiteres Buch von Fritz Bernstein, das heißt Der Antisemitismus als Gruppenerscheinung, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und das ist 1926 erschienen. Und das sind genau zwei Bücher, in denen die Autoren versuchen, den Antisemitismus zu analysieren und nicht nur zu kritisieren und zu überlegen, wie kann man ihn bekämpfen, sondern tatsächlich hinterfragen, welche Ursachen hat denn der Antisemitismus, wo kommt der her, welche Anziehungskraft und Funktionen hat er. Und so kam ich auf das Thema und hatte mir dann überlegt nach meinem Studium, dass ich mich nochmal näher damit beschäftigen möchte, weil man lange Zeit eigentlich eher davon ausgegangen ist, in der historischen Forschung, dass es vor 1933 eigentlich eher weniger tatsächlich analytische, kritische Erklärungsversuche für den Antisemitismus gab, sondern dass man sich eher auf die sogenannte Abwehrarbeit konzentriert hat und versucht hat, mit irgendwelchen verschiedenen Mitteln den Antisemitismus zu bekämpfen, aber eigentlich gar nicht genau wusste, was das ist.
Du hast ja jetzt schon mehrere Beispiele genannt für Antisemitismusforschungen vor 1933. Wenn wir da vielleicht uns auch nochmal sozusagen die historischen Ursprünge anschauen der Antisemitismuskritik. Gegenstand der Antisemitismusforschung ist ja der moderne Antisemitismus, der sich im Laufe des 19. Jahrhunderts als Ideologie herausgebildet hat. Also eine Ideologie, die sich eben so ein bisschen vom religiös motivierten Antijudaismus löst und davon unterscheidet und stattdessen zu einem geschlossenen Weltbild wird, wo ja alle Folgen der Modernisierung, alle negativen Folgen dann auf die Juden projiziert werden. Wenn wir sehen, der Antisemitismus entsteht im Laufe des 19. Jahrhunderts, wo liegen denn dann die Wurzeln der Antisemitismusforschung, also als Reaktion darauf? Also was waren das für Leute, in welchem Kontext haben sie damit begonnen, den Antisemitismus zu analysieren?
Ja, das ist natürlich eine Frage, wo man ganz schnell dann zu der nächsten Frage kommt, was bedeutet denn Antisemitismus? Und da gibt es ja bis heute eigentlich Unstimmigkeiten oder verschiedene Interpretationen. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass Antisemitismus auch die Judenfeindschaft ist, die es schon in der Antike gab, und da gibt es ja bis heute auf jeden Fall Forscher, die von Antisemitismus in der Antike auch sprechen und dann im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, dann kann man natürlich sagen, eine Kritik des Antisemitismus gab es dann auch schon seit der Antike. Ich habe mich tatsächlich dann eher auf Autoren bezogen, die ja auch im Ende des 19. Jahrhunderts auf die Welt kamen und sich dann mit dem gegenwärtigen Antisemitismus beschäftigt haben. Und die haben natürlich den Antisemitismus in der modernen Form erlebt, also der im Zuge der Aufklärung entstanden ist und eigentlich auch eine starke Reaktion auf die Emanzipation, die rechtliche Gleichstellung von Juden gewandt hat und auch eben gleichzeitig gegen den Liberalismus und gegen alles, was irgendwie als modern empfunden wird. Und das ist eigentlich auch der Antisemitismus, der eigentlich ja bis heute im Zentrum eigentlich der Antisemitismusforschung steht. Und wenn wir uns jetzt sozusagen diese moderne Form anschauen und überlegen, wer hat da sozusagen auch reagiert und diese Form schon kritisiert, dann geht das schon auch so im 19. Jahrhundert eben gleichzeitig mit dieser Ausbreitung und Entwicklung des modernen Antisemitismus los. Also im 19. Jahrhundert spricht man allerdings noch eher von der sogenannten Judenfrage. Und dieser Begriff der Judenfrage, der kommt eben auch aus der Debatte um die rechtliche Gleichstellung der jüdischen Bevölkerung. Also um die Frage danach, können Juden gleich solidarisch und patriotisch mit ihrem Staat sein wie christliche Bürger und trotzdem Juden bleiben. Und ja, das ist nochmal so eine politische Debatte, die im 19. Jahrhundert ganz wichtig war, weil ja die Juden erst 1871 die Bürgerrechte bekommen haben, also das heißt Wahlrecht bekommen haben, aber natürlich auch nur die männliche Bevölkerung. Und deswegen würde ich sagen, dass so eine Antisemitismusforschung, die sich wirklich ganz kritisch mit dem Antisemitismus beschäftigt und der antisemitischen Bewegung, auch als politischer Bewegung, das geht dann wirklich erst so um 1900 los. Dann löst sich das Ganze ein bisschen ab von dieser politischen Frage nach Gleichberechtigung und den Wegen der Emanzipation. Ja, und vorher gab es dann eben natürlich schon auch Debatten und Kritik des Antisemitismus, aber das war ganz stark auch verknüpft mit so einer Frage nach der Gleichberechtigung, die ja da erst erwirkt worden war.
Und du hast es jetzt schon angedeutet, indem du gesagt hast, dass sozusagen ab 1900 dann so die Antisemitismusforschung im eigentlichen Sinne beginnt. Du hast ja da auch dir genau den Zeitraum abgesteckt von 1901 bis 1933. Das ist sozusagen den Zeitraum, den du dir dann ideengeschichtlich anschaust in deiner Forschung. Ich finde interessant, da irgendwie zu erfahren, unter welchen Bedingungen in diesem Zeitraum eigentlich Antisemitismusforschung stattfinden konnte. Weil ich stelle mir das ja irgendwie vor, okay, an der Akademie, damals waren es vielleicht gar nicht die besten Bedingungen, um über Antisemitismus zu forschen, wenn man sich anschaut, dass da vielleicht auch an der Akademie schon damals auch Antisemitismus weit verbreitet war. Also in welchen akademischen oder vielleicht außerakademischen Kontexten konnte denn in diesem Zeitraum so eine Forschung da stattfinden?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Und das stimmt auf jeden Fall. Also die Bedingungen waren nicht besonders gut. Antisemitismus konnte auch nicht nur auf der politischen Ebene sagbar werden, also ganz anders als heute. Also heute kann sich ja keine Partei mehr Antisemitenliga oder irgendwie ähnlich nennen. Also das gibt's einfach nicht mehr. Aber das gab es natürlich, also ja, um 1900 gab es schon etliche antisemitische Vereine und Parteien. Und dann mit Heinrich Treitschke kommt der Antisemitismus quasi auch an die Universität. Also er kommt nicht an die Universität, aber er wird zumindest sagbarer an der Universität. Und da gibt es dann auch schon etliche Studentenverbindungen und so weiter, die auch offen antisemitisch sind. Und in dieser Atmosphäre entstehen dann die Schriften. Und das ist natürlich nicht besonders einfach. Das ist auf jeden Fall richtig. Wie die einzelnen Forscher jetzt damit umgegangen sind, das ist ganz unterschiedlich, weil die haben natürlich auch einen ganz unterschiedlichen Hintergrund. Also jetzt der erste Forscher, den ich einbezogen habe, ist ein katholischer Adliger, der eigentlich als Diplomat gearbeitet hat, dann den Diplomatendienst irgendwann aufgegeben hat und nochmal erneut studiert hat. Der hat in Prag studiert und in Österreich gelebt und der hat dann seine Doktorarbeit, also seine Abschlussarbeit für sein geisteswissenschaftliches Studium über den Antisemitismus geschrieben. Das sind so 500 Seiten. Und der konnte das natürlich aus seiner Position heraus ganz gut machen. Also als katholischer Adliger, der einfach dieses Phänomen mal untersuchen möchte aus einer eher so religionsgeschichtlichen Perspektive. Und der hat danach auch gar nicht an der Universität oder so gelehrt, sondern relativ zurückgezogen auf seinem Gutshof und hat dann weiter auch gegen Antisemitismus geschrieben. Stand dann also nicht mehr weiteren Debatten an der Universität oder so aus. Wir haben dann auch noch einzelne Forscher, die gar nicht an der Universität gelehrt haben oder sich an der Universität weiter betätigt haben, aber die ich trotzdem in meine Studie einbezogen habe oder auch als Antisemitismusforscher bezeichne, weil sie eben einen wirklich wissenschaftlich objektiven, so einen Anspruch an ihre Arbeit haben und auch eigentlich der zeitgenössischen Wissenschaft zuzuordnen sind, die auch mit so Begriffen arbeiten, die es in der damaligen Soziologie gab zum Beispiel. Und das waren aber Forscher, die quasi überhaupt nicht an der Universität waren und dann auch nicht diesem Antisemitismus an der Universität ausgesetzt waren. Auf der anderen Seite natürlich trotzdem oftmals selbst mit Antisemitismus konfrontiert waren, auf ganz verschiedenen Ebenen, weil die Mehrheit der Forscher, die ich dann aufgenommen habe, waren auch jüdisch. Und ja, das, also ich glaube, so schnell kann ich das jetzt nicht beantworten. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Frage. Und es gibt halt eigentlich nur einen Forscher, der mir jetzt spontan einfällt, bei dem das ganz zentral ist, dieser Antisemitismus, der damit auch wirklich konfrontiert war. Und zwar ist das Julius Goldstein. Er war nämlich Philosophieprofessor an der Technischen Universität in Darmstadt. Und der hat eigentlich schon so um 1900 sich habilitiert und musste dann irgendwie 25 Jahre darauf warten, dass er einen eigenen Lehrstuhl bekommt. Und das ist auf jeden Fall aus antisemitischen Gründen geschehen. Man wollte ihn eben nicht auf diesen Lehrstuhl haben, weil er Jude ist und weil er sich auch als Jude ganz selbstbewusst gezeigt hat und sich ganz stark gegen Antisemitismus gewandt hat. Ja.
Wenn man jetzt so einen kleinen Blick in das Inhaltsverzeichnis von deiner Arbeit wirft, dann kann man ja sehen, dass du da in dem Rückblick auf diese Antisemitismusforschung, Antisemitismustheorien, dass du da ja verschiedene Bereiche, verschiedene Erklärungsmöglichkeiten absteckst. Und einer dieser Bereiche, um da mal was herauszugreifen, ist ja eine psychologische Herangehensweise, also ein psychologischer Erklärungsversuch des Antisemitismus. Da würde mich interessieren, was es damals schon für Ansätze gab, sich den Antisemitismus mittels der Psychologie zu erklären. Also vielleicht kannst du ja mal Beispiel rausgreifen, was das damals hieß, sozusagen aus einer psychologischen Konstitution heraus zum Beispiel Antisemitismus zu erklären.
Das ist interessant, das ist eigentlich das, also wenn ich über dieses Thema rede, also über Antisemitismusforschung vor 1933, dann interessiert das die meisten Leute immer, welche psychologischen Erklärungsversuche gab es. Ja, das psychologische Erklärungsversuche gab es eigentlich von Anfang an, also so wirklich sogar in diesen ganzen Broschüren im 19. Jahrhundert, da gibt es immer wieder Erklärungsversuche, weil dieser Antisemitismus zeigt sich ja als ein ganz irrationales Phänomen. Also da gibt es plötzlich Vereinigungen und Parteien, die glauben ernsthaft oder tun zumindest so, als ob sie das glauben. Das ist ja dann auch immer noch eine Frage, ob die damaligen Forscher denen das abgenommen haben oder nicht. Sie glauben also, dass die Juden heimlich eine Weltherrschaft planen. Das hattet ihr wahrscheinlich vorher auch in einem Interview, als es um die Protokolle ging. Und meinen halt, sie müssten diese jüdische Weltherrschaft brechen. Und da bleibt dann eigentlich die einzige Möglichkeit, das zu tun, durch Vernichtung. Und das schreit eigentlich quasi danach, dass man sich die Psyche dieser Antisemiten anschaut und das auch ganz schnell als Wahn oder als Hysterie, als Neurose oder ja ähnliches bezeichnet. Narzissmus ist noch so ein Begriff, der ganz häufig auftaucht. Und also 1930, würde ich sagen, ist das so, es gibt dann so einen Höhepunkt, da fangen nämlich dann immer mehr Autoren an, sich auch mit Freud zu beschäftigen. Sigmund Freud hat ja vor allem nach dem Ersten Weltkrieg insgesamt, also so im öffentlichen Bewusstsein, viel mehr Wahrnehmung erfahren. Man vermutet, das liegt daran, dass durch diese Kriegserfahrung, die sehr traumatisch war, dass man ja versucht hat, die traumatisierten Soldaten irgendwie zu behandeln. Und da griff man dann auch immer mehr auf die freudsche Methode zurück. Das ist zum Beispiel auch bei Arnold Zweig geschehen. Arnold Zweig ist auch einer, der sich explizit als Antisemitismusforscher auf Sigmund Freud beruft und ihm auch dann sein Buch, was er 1927 veröffentlicht, widmet. Und er spricht dann zum Beispiel auch von eigentlich sowas, was wir dann später in Antisemitismusforschung als pathische Projektion bezeichnen. Also er erkennt, dass das, was die Antisemiten eigentlich von den Juden denken, nämlich dass die machtgierig sind und die Welt erobern wollen, dass das eigentlich viel mehr zeigt, wie sehr diejenigen, die das behaupten, von Machtgier besessen sind. Und dass diejenigen eigentlich die sind, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Und das ist ja eigentlich das, was man dann auch bei Hitler und Mein Kampf ganz schön nachvollziehen kann. Also bei Hitler sieht man ja eben, dass er war ja eigentlich derjenige, der von einer germanischen Weltherrschaft träumt. Und Dann gibt es um 1930 aber auch noch verschiedene andere Ansätze von Ewald Bohm und Erich Kuttner. Und Erich Kuttner ist zum Beispiel einer, der bezieht sich dann weniger auf Freud, sondern eher auf Alfred Adler und spricht dann von einem Minderwertigkeitsgefühl und einem dadurch resultierenden erhöhten Geltungsstreben und erklärt sich das dann eben viel mehr mit adlerschen Begriffen, aber auch eben aus einer psychologischen Perspektive.
Jetzt setzt du dich ja auch mit einer Frage auseinander, die auch ja ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, nämlich wie Antisemitismusforschung auch mit einer Praxis der Antisemitismusbekämpfung verbunden gewesen ist. Und da ist man ja vor ein Problem gestellt, das du vielleicht auch schon so ein bisschen angedeutet hast, indem du auf sozusagen die Irrationalität dieses antisemitischen Wahngebildes hingewiesen hast. Und was ja auch so ein bisschen in dem Titel deines Buches vielleicht angesprochen ist, dieses Problem, ein Ungeheuer, das wenigstens theoretisch besiegt sein muss, das deutet ja an, dass ein Wissen über den Antisemitismus nicht automatisch mit einer wirksamen Handlungsfähigkeit gegenüber dem Antisemitismus verbunden sein muss, gerade weil sich der Antisemitismus ja oftmals als aufklärungsresistent zeigt, wo man mit Fakten oder Widerlegung von Vorteilen vielleicht gar nicht weiterkommt. Ist das eine Erfahrung, die Antisemitismusforscher in dieser Zeit auch schon gemacht haben?
Ja, auf jeden Fall. Deswegen auch der Titel meines Buches, das ist ja ein Zitat, ne? Ein Ungeheuer, das wenigstens theoretisch besiegt sein muss. Das hat Konstantin Brunner 1924 geschrieben im Zuge seiner Beschäftigung mit Antisemitismus. Konstantin Brunner war ein etwas verrückter Philosoph, würde ich mal sagen. Der ist auch bis heute umstritten. Also es gibt Brunner-Anhänger, aber auch starke Kritiker. Und Konstantin Brunner wollte damit genau mit diesem Satz auch sagen, dass das Antisemitismus ist etwas, also das kann, man kann Antisemiten nicht durch Aufklärung eines Besseren belehren. Er spricht dann zum Beispiel auch von einem Vorurteil, was vielmehr ein Verurteilen ist. Und dieses Vorurteil kann nicht durch Erfahrung zu einem richtigen Urteil korrigiert werden. Und deswegen ist es auch sinnlos, sich mit allen möglichen Aufklärungsschriften, die ja auch schon damals publiziert worden sind, sich an die Antisemiten zu richten und zu hoffen, dass sie das lesen und dann Einsicht zeigen, weil ja auch die meisten Antisemiten Juden selbst kannten. Also kann man ja auch zum Beispiel bei Adolf Hitler feststellen, der kannte ja auch Juden von klein auf. Und da hat er ja sicher nicht bei denen gesehen, dass die irgendwie was Heimliches planen. Und trotzdem ist er Antisemit geworden. Und das lässt dann die Forscher irgendwie, also sie sehen ja auch, dass diese ganze Abwehrarbeit, die es damals schon gab von verschiedenen Vereinen, zum Teil waren die ja auch selbst daran beteiligt, dass die irgendwie nicht auf fruchtbaren Boden trifft, sondern wirkungslos bleibt und im Gegenteil Antisemitismus eigentlich immer stärker wird oder ja immer mehr so gesellschaftliche Resonanz erfährt. Und Brunner meint dann eben, ja okay, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist diejenigen, die überhaupt geistig dazu in der Lage sind, anzusprechen und dass diejenigen verstehen, was Antisemitismus bedeutet, nämlich was ganz Irrationales. Und die einzige Möglichkeit, die man dann eben hat, ist, dass der demokratische Rechtsstaat tatsächlich ein Rechtsstaat ist und alle seine Bürger schützt. Das heißt, Gesetze schafft, die verhindern, dass die Antisemiten einen Teil der Staatsbürger verunglimpft. Und das war eigentlich auch eine starke Forderung von den Vereinen, die sich gegen Antisemitismus engagiert haben, dass man es irgendwie schafft, dass die Antisemiten nicht einfach frei die Juden verunglimpfen können und sich total antidemokratisch zeigen. Also, und das war jetzt bei Konstantin Brunner wirklich tatsächlich das Einzige, wo er meinte, das ist unsere letzte Hoffnung. Und wenn es der Rechtsstaat nicht schafft, seine eigenen Bürger zu schützen, dann ist es halt kein Rechtsstaat mehr und dann hat man eigentlich auch keine Chance mehr. Also aufklären kann man die Antisemiten jedenfalls nicht so. Und das ist, fand ich ganz erstaunlich, dass es damals eigentlich schon so eine sehr, sehr pessimistische Haltung gab.
Ist ja durchaus,
also schon vor 1933.
Ja, durchaus ernüchterndes Resultat auch so ein bisschen vielleicht.
Ja.
Ne? Da zieht vielleicht auch so ein bisschen die abschließende Frage hin, die ich stellen würde. Wenn wir heute zurückschauen auf die Antisemitismusforschung in dem Zeitraum, den du untersucht hast, 1901 bis 1933, würdest du da sagen, dass da Erkenntnisse verborgen liegen, mit denen man heute noch was anfangen kann, die uns heute auch vielleicht nützen im Kampf gegen Antisemitismus?
Ja, das vielleicht weniger. Also es gibt auf jeden Fall Erkenntnisse, die wir in der Antisemitismusforschung nach 1945 wiederfinden. Das ist auf jeden Fall etwas, also so, was bisher sozusagen lange im Unbekannten blieb, dass man vor 1933 eigentlich auch schon viel Wissen über Antisemitismus hatte. Und viele Erklärungsansätze, die es heute für Antisemitismus gibt, gab es natürlich damals auch schon. Was man jetzt dazu sagen muss, ist, nach 1945 hat sich der Antisemitismus natürlich im Zuge der Erfahrung von Auschwitz total gewandelt. Also er ist ja zumindest in Westeuropa einfach überhaupt nicht mehr sagbar, in der Form, wie er vor 1933 sagbar war. Und deswegen zeigt sich Antisemitismus natürlich immer so verstärkter, versteckt. Also so, es gibt dann bestimmte Begriffe, wie wenn jetzt Leute von den Zionisten oder den Rothschilds sprechen, dann ist eigentlich klar, damit sind die Juden gemeint. Und dadurch, dass sie aber nicht die Juden sagen, sondern die Rothschilds und die Zionisten, ist das vor Gericht, ja, meistens bleibt es dann vor Gericht wirkungslos. Das heißt, die Leute werden dann freigesprochen. Genau, insofern würde ich sagen, ja, dadurch, dass sich die Form des Antisemitismus auch gewandelt hat und es jetzt zum Beispiel auch diesen Schuldabwehr-Antisemitismus gibt und so weiter, also einfach neue Formen entstanden sind, dadurch, dass sich die Gesellschaft verändert hat, kann man natürlich jetzt nicht sagen, ah ja, jetzt gucken wir uns nochmal an vor 1933, die haben ja schon so viel Wissen gehabt, wie das hilft uns jetzt total. Aber was ich vor allem beachtlich finde, deswegen habe ich das versucht in meinem Buch auch so stark zu machen, ist, dass die damaligen Antisemitismusforschung wirklich in erster Linie dieses Wissen versucht haben zu erlangen über den Antisemitismus, um ihn zu bekämpfen. Also das sollte nicht nur theoretische Einsicht bleiben, sondern man wollte sich wirklich dann praktisch dem Kampf gegen Antisemitismus zuwenden. Und das würde ich sagen, also wenn wir uns das heute anschauen, wäre schön, wenn man das heute noch mal ein bisschen stärker hat, dass diejenigen, die Antisemitismusforschung betreiben, halt vielleicht auch nicht vergessen, dass es eigentlich in erster Linie wichtig ist, dieses Wissen zu gewinnen, um sich gegen Antisemitismus zu engagieren. Und das ist auf jeden Fall so eine Einsicht, die ich ganz schön fand, dass es da noch eine stärkere Zusammenarbeit vielleicht auch gab zwischen denjenigen, die sich praktisch dem Kampf gegen Antisemitismus verschrieben haben und denjenigen, die tatsächlich auch theoretisch versucht haben, Einsichten zu gewinnen.